The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 29. Mai.
I have a dream.
Im Denken gelangen wir zur Ehrfurcht vor dem Leben.
The joy of spreading peace. The joy of loving one another.
We lose ourselves when we compromise the very ideals that we fight to defend.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Was haben wir denn da gerade gehört? Martin Luther King, Albert Schweitzer, Mutter Teresa und Barack Obama. Alle gemeinsam? Richtig, das sind die Friedensnobelpreisträger der vergangenen Jahrzehnte. Und auch in diesem Jahr wird traditionell am 10. Dezember in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen, benannt nach Alfred Nobel, dem edlen Spender. Putin dürfte diesen Preis schon mal nicht bekommen. Er hat sich disqualifiziert. Netanyahu kommt auch eher nicht in Frage. Zu den Favoriten zählen denn, ja, schon wieder muss man sagen, Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, eine fragwürdige Auswahl würde ich meinen, oder auch Volodymyr Zelensky, der kämpferische Ukraine-Präsident, allerdings wenig Frieden, mehr Krieg derzeit.
That is so important signal for us and all we are proud of it.
Bei der Preisvergabe wird traditionell Komplexität reduziert auf Individualität, wobei die geehrte Person natürlich für ein edles Prinzip stehen muss, am besten eben für Friedfertigkeit, für Meinungsfreiheit, für die Rechte von Minderheiten. Aber wie wäre es eigentlich? Wir würden in diesem so kriegerischen Jahr, wo in Europa und in Nahost geschossen und auch gestorben wird und wo rund um Taiwan ein Wettrüsten der Weltmächte begonnen hat.
12 Chinese warships surrounded the island.
Wie wäre es, wenn wir diesen Friedensnobelpreis neu denken würden? Und zwar nicht von der Person her, sondern vom Prinzip. Ein Prinzip des Friedens und ein Prinzip, eben das sich zu ehren lohnt. Zumal die Welt der Gegenwart doch keine friedliche Persönlichkeit hervorgebracht hat, die gemäß dem Testament von Alfred Nobel, Zitat, zur Brüderlichkeit zwischen den Nationen, zur Abschaffung oder Reduzierung stehender Heere sowie zur Förderung und Abhaltung von Friedenskongressen beigetragen hat. Diese Person ist derzeit jedenfalls nicht auf der Weltbühne zu besichtigen. Die Worte der Gegenwartswelt lauten nicht Brüderlichkeit und Abrüstung, sondern Vergeltung, Bodenoffensive und Aufrüstung, Zeitenwende. Oder ins Ökonomische gewendet, Schutzzoll, Boykott, Sanktionsregime.
Diese Sanktionen machen deutlich, wir akzeptieren dieses Verhalten nicht.
The sanctions are not working.
Die EU erwägt, Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler im Westjordanland zu verhängen.
Der Frieden scheint ausgewandert und hat selbst seinen kleinen Bruder, die Idee vom Frieden, mit sich fortgerissen. Das Prinzip aber, dass sich dieser Welt des Unfriedens entgegenstellen ließe, und das wäre mein Vorschlag für den Friedensnobelpreis, dieses Prinzip heißt Freihandel. Die Idee vom friedlichen Warenaustausch zum gegenseitigen Vorteil ist momentan der wertvollste Rückversicherungsschein, den diese Menschheit besitzt, der von Unternehmern und Beschäftigten quer durch alle Kontinente, unabhängig von Religionen, Geschlechtern, Hautfarben, organisierte Handel, der bringt nicht Krieg, der bringt Wohlstand und ist die letzte Sicherung im großen Sicherungskasten, die noch halbwegs hält. Der EU-Binnenmarkt zum Beispiel, das NAFTA-Abkommen für Mexiko, Kanada, USA, all das hat spürbare wirtschaftliche Impulse gebracht, genau wie in den Ländern Lateinamerikas das Abkommen namens Mercosur. Und in den 21 APEC-Staaten, das ist der Pazifisch-Asiatische Wirtschaftsverbund, dort lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Und ja, auch dort, nach dem Freihandelsabkommen geht es den Menschen deutlich, messbar, belegbar besser als vorher. Genau wie bei uns in Europa. Also, wenn weiter der Protektionismus aber um sich greift und Schutzzölle und Sanktionsregime die Antwort auf eine Welt des Unfriedens sind, dann werden die Menschen das zu spüren bekommen und wahrscheinlich mit gravierenden ökonomischen und dann auch sozialen Folgen. Auch für die Zeit nach Putin wird man gute Wirtschaftsbeziehungen brauchen. Mit China, mit Russland. Was denn sonst? Der größte Flächenstaat Europas, die größte Rohstoffmacht der Welt und der bevölkerungsreichste Staat in Asien und auch der Welt lässt sich doch durch UN-Resolutionen und auch durch unsere Ermahnungen nicht aus der Welt schaffen. Viele westliche Unternehmen machen daher auch große Investitionen wie BASF weiter in China. Das ist, könnte man überspitzt sagen, auch ein Friedenswerk. Die Hälfte aller Unternehmen ist auch trotz der Sanktionen in Russland geblieben. Wir können das beschimpfen und beklagen. Wir können diese Unternehmen dafür aber auch feiern. Fazit: Das Stockholmer Nobelpreiskomitee wäre doch gut beraten, diesmal nicht wieder mangels Alternative eine liebenswerte, aber wirkungslose Persönlichkeit zu dekorieren. Das Prinzip des Freihandels ist per se friedlich. Es ist wohlstandsstiftend, es ist universell und hätte eine Ehrung auf der großen Weltbühne verdient. Gerade weil der Wirtschaftskrieg in aller Munde ist und gerade weil dieses Prinzip in diesen Tagen missachtet wird. Eine Welt ohne Freihandel aber ist eine Welt im Unfrieden und früher oder später auch eine Welt im Krieg. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Jörg Thaddäus spricht im neuen Pioneer Hauptstadt Podcast mit Professor Udo Di Fabio. Über 75 Jahre Grundgesetz haben die beiden sich unterhalten.
Die deutsche Demokratie steht nicht vor ihrem Untergang, aber das ganze Demokratiemodell, nicht nur in Deutschland, weltweit, steht von außen und innen unter einem gewissen Druck.
Anne Schwedt an der Wall Street schätzt den neuen Milliarden-Deal von T-Mobile US ein. Und ausgerechnet die Mao am Kaubonbons trotzen der Rezession. Und dann Deutschland spielt vorne mit bei einer sehr wichtigen Sportart, dem Käserennen.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten ein besseres Deutschland bauen.
Und auch im Grundgesetz steht auch, dem Frieden in der Welt zu dienen, in einem vereinten Europa.
Die Sonntagsreden der Politiker kennen im Moment nur ein Thema, das Grundgesetz, das in diesen Tagen vor 75 Jahren verabschiedet wurde. Und zwar durch den Parlamentarischen Rat.
Der Parlamentarische Rat in Bonn hat das in 8 Monaten entstandene Grundgesetz für die neue Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen nahmen die Abgeordneten das Verfassungswerk an.
In der aktuellen Ausgabe unseres The Pioneer Podcast Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus, wird das Thema beleuchtet. Wie immer unterhaltsam und kenntnisreich. Jörg hat dazu bei Professor Udo Di Fabio einfach mal durchgeklingelt. Er ist Verfassungsjurist an der Uni Bonn. 12 Jahre war er Verfassungsrichter in Karlsruhe. Wir hören jetzt Auszüge aus diesem Gespräch. Prädikat erhellend und unterhaltsam.
Herr Di Fabio, wenn das Grundgesetz so gefeiert wird, haben Sie jetzt gedacht, tja, ich habe meinen Anteil daran gehabt, ich habe dem Grundgesetz gedient, weil Sie ja sagen, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, dass eigentlich jeder einzelne Bürger, jede Bürgerin eine Wahrerin und Wahrer der Grundrechte ist, aber haben Sie das Gefühl gehabt, ich habe meinen Anteil daran, dass das Grundgesetz nach wie vor so ist, wie es ist?
Ja, das Grundgesetz sagt in seiner Präambel, dass es Kraft der verfassungsgebenden Gewalt des deutschen Volkes ins Werk gesetzt worden ist. Das heißt, es ist die Verfassung der Bürger und es ist natürlich auch für die Bürger des Landes gemacht. Also insofern ist das unser aller Verfassung. Und wenn wir heute Geburtstag feiern, dann würde ich mir geradezu wünschen, dass das eine Art Nationalfeiertag wäre. Das ist ja auch das Gründungsdokument der Bundesrepublik Deutschland. Also der erste Bundestag wurde erst gewählt, nachdem das Grundgesetz verabschiedet war und damit die Grundlage für eine solche Wahl gegeben hat.
Bevor wir dazu kommen, wie wir das Grundgesetz verstehen. Ich habe in der Schule gelernt, was auch jetzt zum Jubiläum dann immer wieder gesagt wurde. Das Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es ein Provisorium ist. Sonst würde es Verfassung heißen. Jetzt hat Bodo Ramelow, weil der im Wahlkampf ist und was Präsidiales sagen wollte, hat er halt auch noch hinzugefügt, man müsste jetzt über eine Verfassung abstimmen lassen. Immer stand im Vordergrund, das ist ein Provisorium. Konrad Adenauer hat es gesagt, bis die beiden Staaten sich tatsächlich, die beiden deutschen Staaten, sich wieder zusammenfügen. Sie haben 12 Jahre lang jeden Tag mit diesem Grundgesetz gearbeitet. Ist Ihnen denn da oft aufgefallen, haben Sie oft zu Ihren Kolleginnen und Kollegen gesagt, ja, ist halt nur ein Provisorium, da gibt's halt diese markanten Schwächen?
Also wir müssen aufpassen, dass hier nicht Räuberpistolen erzählt werden. Das Grundgesetz ist kein Provisorium. Es war noch nicht einmal ein Provisorium, als es sich so genannt hat. Das ist sozusagen die kleine Widersprüchlichkeit. Das Grundgesetz wollte nur deshalb Provisorium sein, um der deutschen Einheit nicht im Wege zu stehen. Nachdem diese Einheit vor 35 Jahren herbeigeführt worden ist, hat man auch in der Verfassungskommission deutlich gemacht, der verfassungsändernde Gesetzgeber hat deutlich gemacht, das ist jetzt die endgültige Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Also was jetzt diese Diskussion über das angebliche Provisorium soll, was man nur vor dem Hintergrund der deutschen Teilung überhaupt verständlich machen kann, das erschließt sich mir nicht. Das Grundgesetz ist eine gelungene und eine akzeptierte Verfassung. Da sollte man jetzt nicht so eine Legitimitätsdebatte jetzt lostreten. Das könnte von manchen in den Hals bekommen werden.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Herr Di Fabio, wir müssen uns klar machen, was da in diesem Grundgesetz steht. Das haben viele Leute jetzt auch immer wieder betont, haben gesagt, wir brauchen als Objekte dieser Verfassung tatsächlich eine Grundgesetzkultur, eine Art Verfassungskultur. Wir hatten letztens hier in diesem Studio Streit, meine Kollegin Carina Mössbauer und ich, als es um das Kalifat ging, weil ich der Meinung bin, dass unsere liberale Verfassung eigentlich hergibt, dass ich mich erstmal hinstellen darf, so ich die Demonstration vernünftig angemeldet habe, und dann demonstriere ich mit 500 oder 1000 Gleichgesinnten dafür, dass es ein Kalifat geben möge. Das ist doch eigentlich, das Grundgesetz sagt doch nicht, du darfst nur auf bestimmte Art und Weise und nur für ganz bestimmte Dinge demonstrieren.
Also, es ist klar, ein Kalifat würde die Trennung von Religion und Staat und überhaupt das System der Gewaltenteilung der freiheitlichen Verfassung außer Kraft setzen und wäre damit mit der Verfassung nicht vereinbar. Aber sagen, fordern darf ich es trotzdem. Ich darf auch mich auf die Straße stellen und sagen, ich möchte unseren Kaiser Wilhelm wieder haben. Ich möchte, dass die Hohenzollern wieder Kaiser werden. Ja. Das entspricht auch nicht der Verfassung. Die Bundesrepublik Deutschland ist keine Monarchie. Aber sagen darf ich das. Was ich nicht sagen darf, ist, ich darf aus solchen Forderungen nichts machen, das gegen die Strafgesetze verstößt. Also ich darf nicht zum Hass gegen bestimmte Minderheiten, Volksgruppen, Menschen aufrufen, Volksverhetzung betreiben. Das ist aber was anderes, als ein Kalifat einfach zu fordern. Also insofern ist es richtig, die liberale Demokratie erträgt auch einen verfassungsfeindlichen Zwischenruf. Allerdings müssen wir sagen, dass es verfassungsfeindlich ist. Das ist uns unbenommen. Aber ob das strafbar ist, ist ganz was anderes, wenn man ruft from the river to the sea und damit zum Ausdruck bringen will, dass der israelische Staat dort, wo er ist, keinen Platz hat. Das kann etwas anderes sein als nur eine Meinungsäußerung, die noch nicht in Konflikt mit Strafnormen steht.
Menschen, die eher auf der linkeren Seite des politischen Spektrums sehen, die haben im Moment sehr oft das Bedürfnis, darüber zu sprechen, die Demokratie sei in Gefahr, die Demokratie sei unter Druck. Ausgeruhtere Menschen sagen dann, so beschreibe ich es jetzt mein Begriff, mein Adjektiv, sagen dann, ja, Moment mal, da ist eine ganze Verfassung, da ist eine taugliche Verfassung, die dafür gebaut ist, dass Leute es womöglich nicht gut mit ihr meinen. Und diese Verfassung und die Organe, beispielsweise das Bundesverfassungsgericht, schützen uns davor, dass selbst bei größeren Wahlerfolgen von verfassungsfeindlichen oder teilweise verfassungsfeindlichen Parteien wie der AfD gleich dem Staat übel geschieht. Teilen Sie das so oder sagen Sie, das ist naiv von mir?
Ja, die deutsche politische Kultur ist eine Pendelkultur. Sie liebt die Pendelausschläge. Zuerst werden Probleme nicht richtig wahrgenommen und an den Rand gedrängt. Und man macht Sonnenschein. Und dann, wenn die Probleme offenbar werden, dann neigt man zu Untergangsszenarien. Also dann übertreibt man auch in diese Richtung maßlos. Und die deutsche Demokratie steht nicht vor ihrem Untergang. Aber, und insofern haben diese Diagnosen recht, das ganze Demokratiemodell, nicht nur in Deutschland, weltweit, steht von außen und innen unter einem gewissen Druck. Aber wir sind nicht im Jahr 1932, es steht nicht die Machtergreifung der Nazis bevor. Deshalb, wir stehen vor gewaltigen Strukturproblemen, aber es sind politische Fragen, die gelöst werden können. Und das hat übrigens der Bundespräsident in seiner Rede zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes auch sehr deutlich gemacht. Er hat eigentlich nach einer Zeitenwende gerufen und den Leitbegriff Selbstbehauptung dabei verwendet.
ein anderes Thema, was Sie auch sehr beschäftigt, womit Sie sich auch nach wie vor rechtswissenschaftlich beschäftigen, Herr Professor Di Fabio, ist Corona. Da haben ja viele Leute, viele liberale Menschen gedacht, oha, so schnell kann das also gehen, dass ich nicht mehr in Bayern auf einer Parkbank sitzen darf oder in Hamburg im Stadtpark alleine joggen gehen darf, ohne dass mich die Polizei hetzt. Das heißt, das, was das Grundgesetz eigentlich tun soll, mich als Bürger vor dem Staat zu beschützen, das ist dann doch fragil.
Ja, uns hat alle ein bisschen überrascht, wie schnell das ging und wie schnell auch die Mehrheit der Menschen genau nach solchen Maßnahmen gerufen hat. Das sollten wir ja vielleicht nicht vergessen, dass das jetzt nicht irgendein Stück Behördenwillkür war, sondern das war von einer breiten Mehrheit ja auch getragen. Aber man muss eben auch sehen, die Grundrechte waren nicht, wie manche Journalisten damals gesagt haben, außer Kraft gesetzt. Sie waren eingeschränkt. Und die Rechtmäßigkeit dieser Einschränkung wurde von Gerichten kontrolliert. Und in einzelnen Bundesländern wurden übrigens solche nächtlichen Ausgangssperren, die wurden auch aufgehoben. Also das war eine Erfahrung, wie schnell sich eine Wetterlage verändern kann und wie massiv, wie flächendeckend Grundrechte eingeschränkt werden können. Aber da muss niemand am Rechtsstaat verzweifeln. Das ist auch schnell wieder zurückgenommen worden. Und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der gilt auch da. Man darf eben nicht vergessen, in der Anfangslage der Pandemie wussten wir nicht richtig, wie groß die Gefahr ist. Und dann muss man vielleicht auch mal intensiv handeln, um solche Gefahren einzugrenzen. Nachher, wenn wir klüger sind und wenn man wieder entspannter ist, dann denkt man, was haben wir denn da gemacht? Aber im Recht beurteilen wir das immer aus der Situation der Gegenwart heraus und was man damals wissen konnte.
Das ganze Gespräch und wie Udo Di Fabio auf die Corona-Krise im Zusammenhang mit den Grundrechten blickt, das hören Sie auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes. Sie müssen sich jetzt nur noch einen Ruck geben, wie so viele, um nicht zu sagen Zehntausende, auch ein Pionier zu werden.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da drehen sich die Diskussionen auf den Fluren im Bundestag und auch im Kanzleramt und Schloss Bellevue um den zu Ende gegangenen Staatsbesuch von Macron. Gestern fand das Ganze seinen würdigen Abschluss in Schloss Meseberg, wo Macron noch einmal vor die Presse trat.
Merci beaucoup.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf. Sehr verehrte Damen und Herren, guten Tag allerseits. Ich bin sehr glücklich, heute hier erneut an deiner Seite in Meseberg stehen zu dürfen. Das ist eines der letzten Kapitel dieses denkwürdigen Staatsbesuchs.
Zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Thorsten Denkler aus dem The Pioneer Hauptstadt-Team. Er begleitet unseren Bundeskanzler praktisch auf Schritt und Tritt. Einen schönen guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen, Gabor.
Die Pressekonferenz am Ende, Thorsten, wurde ja gestern erst nochmal verschoben. Man trat also mit Verspätung vor die Journalisten. Aber sag uns, was haben Scholz und Macron da wirklich besprochen und vielleicht auch beschlossen?
Also die Liste der Themen, die hier in Meseberg zu besprechen war, die war dann doch ziemlich lang, lieber Gabor. Es ging unter anderem um den Krieg in der Ukraine, den Konflikt in Gaza, um die Wirtschaftsschwäche der Europäischen Union und auch um die Reform der europäischen Institutionen. Der französische Präsident Macron hat etwa vorgeschlagen, das EU-Budget nicht weniger als zu verdoppeln. Er will einen, wie er sagt, Investitionsschock in der Europäischen Union auslösen. Darauf angesprochen, wie das finanziert werden soll, hat Kanzler Scholz auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden gestern nur mit der Augenbraue gezuckt. Also da sind noch viele Fragen zu klären.
Was also ist die Essenz nach 3 Tagen Staatsbesuch, Thorsten? Konnten die deutsch-französischen Beziehungen, die ja zuletzt etwas erkaltet waren, neu belebt, revitalisiert werden? Was ist deine Analyse?
Der Staatsbesuch und das anschließende Ministertreffen in Meseberg sollten ja vor allem symbolhaft zeigen, dass die deutsch-französische Achse noch funktioniert. Macron ist in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Er ist in Dresden an der Frauenkirche mit großem Jubel von den Menschen empfangen worden. Er konnte mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Demokratiefest besuchen. Alles bei bestem Wetter und eitel Sonnenschein. Allerdings, wenn man da genauer hinhört, dann knirscht es nach wie vor im Gebälk. Macron hat auch durchaus eingeräumt, dass es Dissonanzen gab und gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Und wie die etwa in der Fiskalpolitik oder auch in der Frage der Waffenhilfen für die Ukraine gelöst werden können, ist nach wie vor ziemlich offen. Dazu kommt, dass sowohl Macron als auch Scholz befürchten müssen, dass die Europawahl nicht gut für sie ausgeht. Im Moment verfestigt sich da der Eindruck, dass Macron und Scholz mehr auf Europa angewiesen sind als Europa auf die deutsch-französische Zusammenarbeit.
Vielen Dank, Thorsten, für das Update am frühen Morgen und bis später.
Vielen Dank, lieber Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat T-Mobile US einen wirklich wichtigen Deal abgeschlossen. Und die Hintergründe dazu kennt meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Was für eine Kooperation ist das, Anne? Und wie kommt das bei den Anlegern an?
Ja, und zwar plant T-Mobile einen Großteil vom Konkurrenten US Cellular zu kaufen. Der Deal ist insgesamt rund 4,4 Milliarden Dollar schwer und beinhaltet die physischen Läden von US Cellular, die Kunden und rund 30% des Netzwerks. Das soll T-Mobile dann helfen, seinen Service in abgelegenen Regionen des Landes zu ermöglichen. Außerdem bekommen die Kunden von US Cellular Zugang zum T-Mobile-Netz. T-Mobile zahlt ungefähr die Hälfte des Deals mit Cash und die andere mit einer Finanzierung. T-Mobile fährt ja gerade so ein bisschen die Winner-Takes-It-All-Strategie. Dieses Jahr hatte der Konzern ja schon den Billiganbieter Mint Mobile gekauft und in 2020 wurde Sprint Mobile schon in einem 26 Milliarden Dollar Deal übernommen. Die Anleger finden das super. Die T-Mobile US-Aktie schloss mit einem Plus von 0,8% und die US Cellular-Aktie stieg sogar um 12,2%.
Außerdem, Anne, geht ja die GameStop-Aktie schon wieder deutlich nach oben. Die wird ja immer hochgepusht von Zockern, die sich im Internet verabreden. Sag uns, was ist diesmal der Grund für den Anstieg?
Ja, diesmal hatte das tatsächlich einen anderen Grund. Und zwar freuten sich die Anleger darüber, dass GameStop als Firma durch Aktienverkäufe 933 Millionen Dollar einnehmen konnte. GameStop verkündete nämlich, dass das Unternehmen 45 Millionen Aktien verkaufte. Und da die Aktie zuletzt ja von den Kleinanlegern so nach oben gepusht wurde und auch auf Monatssicht trotz der Abverkäufe immer noch um 90% im Plus ist, war das ein sehr ertragsreicher Verkauf von GameStop. Es wurde zwar nicht genau verraten, für welchen Preis verkauft wurde, aber die Anleger freuten sich trotzdem. Die GameStop-Aktie schloss gestern mit einem Plus von 25,2%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es in England einen Wettbewerb gibt, bei dem sich die Menschen aus aller Welt einen steilen Hügel hinunterstürzen, nur um dann ein Laib Käse zu gewinnen. Die britische Grafschaft Gloucestershire veranstaltet jedes Jahr das besagte Käserennen. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Die Teilnehmer reihen sich oben am Hügel auf und dann wird ein großer Laib Käse nach unten gerollt. Das markiert den Start des Rennens. Daraufhin heißt es für die Teilnehmer, so schnell wie möglich dem Käse, der den Berg runterrollt, hinterher an den Fuß des Hügels gelangen. Denn wer als erster unten ist und idealerweise dann auch noch den Laib Käse unterwegs gefangen hat, ja, der hat gewonnen. Die meisten rollen sich selbst den Hügel hinunter, wie der Käse auch. Andere versuchen zu laufen, fallen aber häufig hin. Dieses Jahr war der Gewinner des Rennens der Münchner Tom Kopke. Und der hatte eine ganz besondere Taktik.
I'm buzzing. It's like you start and then the adrenaline takes over and then you just go. I didn't roll, I just slided.
Aber am Ende zählt wahrscheinlich doch eher, dabei sein ist alles. Und natürlich dient dieses Spektakel vor allem der Unterhaltung. Jedes Jahr versammeln sich viele, viele Schaulustige am Rande dieses Hügels und beobachten das Rennen um den Käse. Die einen sind begeistert, die anderen bezeichnen die Teilnehmer als vollkommen verrückt.
They're crazy.
That sounds properly mad English and I wanted to experience it at least once in my life.
Nun, ganz egal aus welcher Motivation heraus die Teilnehmer und die Zuschauer dabei sind, Vorsicht ist trotzdem geboten. Wenn man so einen Hügel hinunterrollt oder rennt, da kann einiges passieren. Das Rennen ist daher bekannt für seine hohe Verletzungsrate. Aber nun wollen wir es mit der Warnung auch nicht übertreiben. Wir wissen ja, die schönste Freude ist die Schadenfreude.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die weltweite Nachfrage nach den beliebten Mao am Kaubonbons so gestiegen ist, dass Haribo jetzt mit der Produktion einfach gar nicht mehr hinterherkommt. Der deutsche Süßwarenhersteller Haribo betreibt zwar in insgesamt 11 Ländern 16 Fabriken, doch die beliebten Mao-Ams, ja, die werden bisher nur in einer einzigen produziert. Und zwar im beschaulichen Neuss vor den Füßen von Düsseldorf im Rheinland. Von dort aus werden die Mao-Ams dann in die ganze Welt verschickt. Aber alle wollen sie doch haben, diese Mao-Ams. Und spätestens seit den 90ern, wie dieser legendäre Werbespot mit Kult-Fußball-Schiedsrichter Walter Eschweiler zeigt.
Wollt ihr Verlängerung?
Nein!
Wollt ihr Elfmeterschießen?
Nein!
Was wollt ihr denn?
Alle wollen Mao-Am, das fröhlich-fruchtige Kaubonbon.
Um der globalen Sucht nach diesen fruchtig-frechen Kaubonbons also weiterhin gerecht werden zu können, soll jetzt in Neuss beim Altenwerk gleich um die Ecke ein neues, doppelt so großes natürlich, doppelt so großes Süßwarenwerk entstehen, wo dann ab 2028 das erste Kaubonbon übers Laufband rollt. Kostenpunkt 300 Millionen Euro. Das ist die gute Nachricht vom Standort Deutschland, auf die wir doch so lange gewartet haben. Jetzt fehlt wirklich nur noch, dass der Bundeskanzler und sein Vizekanzler diese Mao-Am-Produktion zumindest mal mit einem ersten Spatenstich eröffnen. Allzu viele Fabrikeinweihungen gab es in letzter Zeit ja nicht. Die Gunst der Stunde sollten die beiden also nutzen. Sugar. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Over me.